Nachgefragt, Wissen wie's läuft, ein Podcast des Carso-Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.
Willkommen zu Nachgefragt, Wissen wie's läuft, dem Podcast der Gesamtkommunikation des KIT. Ich bin die Gabi Zachmann und heute wird's spannend und ein bisschen heikel. Wir haben das Superwahljahr 2026, Baden-Württemberg hat schon gewählt, Rheinland-Pfalz ist bald dran, Bayern war mit den Kommunalwahlen am Start und dann haben wir natürlich spannende Landtagswahlen. Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, da schauen wir alle mit wachem Auge drauf. Und wir reden nicht im Speziellen über Wahlen, sondern über Online-Wahlen. Ein Thema, das gerade überall diskutiert wird zwischen Wow, Zukunft und Hilfe, Hacker. Zum Glück habe ich jemanden hier, der sich in diesem digitalen Minenfeld bestens auskennt, Tobias Hild vom KIT. Er forscht daran, wie wir im Internet so wählen können, dass es sicher ist, verständlich bleibt und uns am Ende das Gefühl gibt, wir hätten aus Versehen nicht unsere Stimme im Spam-Ordner abgelegt. Wir sprechen darüber, was gerade weltweit in Sachen E-Voting passiert, warum einfach schnell per App wählen vielleicht nicht ganz so einfach ist, wie man eigentlich nachweisen kann, dass eine digitale Stimme auch wirklich gezählt wurde. Ganz ohne magische Alchemie, nur mit Kryptographie. Also bleibt dran, es wird nerdig, es wird politisch und es wird definitiv nicht langweilig. Tobias, E-Voting. Wann werden wir in Deutschland den Bundestag elektronisch wählen?
Ja, gute Frage. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich nicht versuche mit meiner Forschung zu beantworten, sondern das sind Fragen, die müssen die Gesetzgeber und die Juristen entscheiden. Ich vermute, es wird noch eine Zeit dauern, aber das sind Entscheidungen, die nicht wir Forscher treffen, sondern im Endeffekt die Gesetzgeber und diejenigen, die die Wahl ausrichten und entscheiden müssen, welche Wahlform wollen wir haben. Es gab ja nicht immer schon die Briefwahl. Das ist eine Entscheidung, die auf einer anderen Ebene getroffen wird.
Aber es passiert ja schon. Also das bekannteste Internet-Voting-System ist das aus Estland. Erzähl mal aus Estland, wann wurde, was, wie gewählt?
Estland ist da sozusagen der digitale Vorreiter. Seit Anfang der 2000er Jahre haben sie schon Online-Wahlen. Ein wesentlicher Faktor, warum sie das haben, ist aber auch, Estland ist sehr digitalisiert. Heißt, über deren EID, also die haben auch so eine Version wie wir, nur halt, die ist deutlich integrierter in die verschiedenen Prozesse und Organisationen des Landes, werden die Wahlen auch durchgeführt. Und seit 2013 gibt es in Estland auch eine Form von verifizierbaren Online-Wahlen, denn das ist genau das Thema, mit dem ich mich in meiner Forschung beschäftige, also nicht sogenannte Blackbox-Systeme, wo man einfach wie beim Online-Shopping sich anmeldet, man klickt irgendwie was an, Partei 1, sendet die Stimme ab und hofft einfach aufs Beste, sondern man hat als Wähler auch ganz individuell die Möglichkeit zu überprüfen, dass die eigene Stimmabgabe das Gerät so verlassen hat, wie man das wollte und dass die Stimme auch so bei der Wahlurne, der digitalen Wahlurne, so angekommen ist, wie es das Gerät verlassen hat.
Das ist ja ultra wichtig. Also ich habe meinen Zettel eingeworfen und dann bin ich gegangen und habe auf die Demokratie vertraut.
Richtig, das machen die allermeisten. Den ersten Teil habe ich auch so gemacht, aber hinten raus habe ich noch einen anderen Schritt gemacht, den im Übrigen auch jeder Bürger dieses Landes machen kann. Und das ist, bei der Wahlauszählung einfach mal dabei zu bleiben. Das heißt, ich bin nach der Stimmabgabe im Wahllokal geblieben und habe mich einfach mal dahingesetzt. Da gab es auch ein Sofa, da konnte man ganz entspannt zuschauen, wie die Wahlhelfer die Urne geleert haben und dann die Auszählung gemacht haben.
Wie das geht? Das geht in Deutschland, habe ich nie gehört.
Stimmt, das wissen komischerweise auch nicht so viele Leute, aber das ist möglich. Man muss sich auch gar nicht anmelden. Man kann da einfach reinspazieren ohne Termin. Du musst auch nicht mal in dein eigenes Wahlamt gehen oder deinen eigenen Wahlbezirk gehen, sondern du kannst in jedes Wahlbüro gehen und einfach sagen, ich möchte hier zuschauen. Die Wahl ist ja öffentlich. Zeig mir mal, was ihr da macht. Und das darf man, ja.
Jede Frau, jeder Mann in Deutschland darf Wahlen beobachten. Gut zu wissen. Das ist richtig spannend. Aber jetzt weißt du ziemlich viel über Wahlen, habe ich ja schon mitbekommen. Was muss man denn studieren, um Wahlforscher zu werden? Politologie sicherlich nicht. Also bei dir ist es, glaube ich, eher Informatik, oder?
Nicht mal das. Ich bin studierter Wirtschaftsingenieur, hier am KIT auch. Aber das ist das Schöne bei Online-Wahlen. Also man muss jetzt nicht der Mega-Crack in Informatik sein und jedes kryptografische Verfahren verstehen, sondern es gibt ja verschiedene Blickwinkel, auf die man einfach bei der Wahl schauen kann. Klar gibt es da auch die tiefen Informatiker, die sich wirklich mit den Wahlsystemen selbst beschäftigen, die analysieren, okay, gibt es da Schwachstellen, wo man sich irgendwie, ich sag mal, reinhacken kann oder Unfug treiben kann bei den Wahlen. Aber im Endeffekt nutzen ja Menschen diese Systeme. Und das ist das, was mich zum Beispiel interessiert. Wie kommen die Menschen mit den Systemen klar? Verstehen sie, was sie da machen? Fällt ihnen auf, wenn was nicht stimmt? Vertrauen sie dem Ganzen? Heißt, man muss jetzt nicht unbedingt den mega technischen Hintergrund haben, um sich damit zu beschäftigen.
Was speziell fasziniert dich denn an diesem Thema? Das hat ja wesentliche Komponenten wie Kryptographie, die gesellschaftliche Relevanz spielt eine Rolle, Usability-Fragen. Wo ist dein Schwerpunkt?
Bei dem letzten Punkt, der Faktor Mensch einfach, wie der in diesem ganzen System funktioniert. Ich bin ja auch in der Forschungsgruppe SecuSo, also Security, Usability und Society. Und da spielt der Faktor Mensch halt auch eine sehr große Rolle, denn die tollsten Systeme können so sicher sein, wie sie wollen. Wenn niemand versteht, was man da macht oder wie das funktioniert oder wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie es sollte, dann bringen uns die Systeme nichts. Also mich interessiert, wie die Menschen mit den Systemen umgehen, ob sie sie verstehen, ob sie sie richtig einsetzen, ob sie überhaupt bereit sind, sie zu nutzen, wie man sie besser gestalten kann, damit sie sicherer sind, dass sie besser nutzbar sind, dass sie verständlicher sind. Genau darum dreht sich meine Forschung und deswegen mache ich auch ganz viele User Studies. Also einfach, ich teste bestehende Systeme, ich erfinde keine neuen Systeme, sondern ich schaue, was ist da, wie kann man die existierenden Systeme verbessern und wie reagieren die normalen Menschen, die sich nicht beruflich damit beschäftigen, auf diese Systeme.
Ihr habt dann Probandinnen und Probanden, die sich einfach ausprobieren?
Wir machen groß angelegte Nutzerstudien, da versuchen wir auch immer darauf zu achten, dass wir ein möglichst diverses Probandenfeld haben, heißt, wir versuchen jetzt nicht nur Studenten zu nehmen für unsere Sample Sizes, sondern ganz querweg durch die Bank, Männer, Frauen, divers, alt, jung, gebildet, ungebildet, weil das ist ja die Zielgruppe von Wahlsystemen, es ist ja für jedermann.
Und wo genau ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen elektronischem Wählen im Wahllokal und Internetvoting von zu Hause, außer dass ich jetzt das eine auf der Couch machen kann und zum anderen meine Füße bewegen muss?
Der wesentliche Unterschied zwischen Wahlen in Präsenz und speziell existierende Wahlen auf Papier und Online-Wahlen ist, dass es bei Online-Wahlen nicht die physischen Kontrollmechanismen gibt, die es in den Präsenzwahlen gibt. Also das, was ich am Anfang angesprochen hatte.
Ich kann da sein, ich kann gucken, machen die das richtig?
Korrekt. Das geht halt nicht bei Online-Wahlen, weil wenn du an deinem Tablet oder Handy oder Laptop oder was auch immer deine Stimme abgibst, dann gibt es ja keinen Papierzettel, der später nochmal angeschaut werden muss. Stattdessen gibt es halt technische Verfahren, die den Wählern ermöglichen zu überprüfen, ob die eigene Stimme korrekt abgegeben wurde. Heißt, bei Online-Wahlen haben die Wählenden selbst mehr Möglichkeiten, die eigene Stimme auch wirklich zu verfolgen, weil wir erinnern uns mal zurück an das, was ich am Anfang gesagt habe. Man kann zwar bei der Auszählung zuschauen, aber ob die eigene Stimme jetzt wirklich die ist, die da gerade angeschaut wird, geht ja schwer. Wenn du ein zweites X auf deinen Wahlzettel machst, um zu markieren, okay, das da ist meiner, dann ist er ungültig.
Verstehe. Und wie funktioniert das jetzt bei einer Online-Wahl?
Bei der Online-Wahl gibt es das sogenannte Ende-zu-Ende-Verifizierbarkeit. Das beschreibt, dass der gesamte Prozess von der Stimmabgabe bis zur Auszählung verifizierbar ist. Das Ganze lässt sich dann nochmal unterteilen in individuelle Verifizierbarkeit und universelle Verifizierbarkeit. Die individuelle Verifizierbarkeit beschreibt den Prozess von der Stimmabgabe bis zur Übermittlung der Stimme an die Urne.
Das heißt für mich, ich gebe meine Stimme ab und bekomme eine Rückmeldung, deine Stimme ist angekommen.
Nicht nur eine Rückmeldung, sondern ein Beweis. Und da gibt es halt verschiedene Ansätze für diese individuelle Verifizierbarkeit. Zum Beispiel, wir hatten vorhin Estland gesprochen. Da gibt es einen Ansatz, der wird in der Literatur unterschiedlich bezeichnet. Manchmal wird er als Second-Device-Ansatz bezeichnet, also das zweite Gerät-Ansatz oder Cast-Then-Audit, also zuerst Stimme abgeben und dann überprüfen. Es gibt aber auch andere Ansätze, zum Beispiel die Schweiz ist auch ein bekannter Vertreter für Online-Wahlen. Die nutzen den sogenannten Return-Code-Ansatz. Heißt, das System gibt einen Return-Code zurück, den man überprüfen muss. Beispielsweise bei dem estnischen Ansatz, wo man das zweite Gerät braucht, nutzt man für die Stimmabgabe selbst ein erstes Gerät, das sogenannte First Device. Und am Ende der Stimmabgabe produziert dieses First Device, dieses erste Gerät, produziert einen Nachweis, den man mit einem zweiten unabhängigen Gerät, also zum Beispiel ein Tablet, ein Handy oder ein zweites Handy oder ein anderes zweites Gerät einfach überprüfen kann, um zu schauen, okay, das erste Gerät hat meine Stimme wirklich so abgegeben, wie ich das wollte.
Das klingt für mich jetzt so im ersten Hören so ähnlich, als wollte ich mich für meine E-Patientenakte anmelden. Und da bin ich schon gescheitert an diversen Verifizierungs- und Freischaltungsprozessen und habe gehört, dass es anderen Menschen genauso geht. Was tust du, was tut ihr, damit dieser Prozess nicht so kompliziert wird und trotzdem so sicher als irgend möglich?
Es gibt verschiedene Ansätze, wie man das Ganze realisieren kann. Im Wesentlichen testen wir existierende Ansätze aus der Praxis und führen dort verschiedene Usability-Verbesserungen ein. Das können ganz kleine Sachen sein, wie zum Beispiel bei einem existierenden Online-Wahlsystem. Nachdem man die Stimme abgegeben hat, wird ja dieser Beweis produziert, habe ich gesagt.
Mhm, genau.
Diesen Beweis muss man mit dem zweiten Gerät überprüfen.
Der kommt dann an als Mail oder?
Als QR-Code.
Als QR-Code,
genau,
okay.
Genau, den QR-Code musst du überprüfen. Mhm. Jetzt gibt es aber Designfragen einfach. Ist der QR-Code oben an der Seite? Ist er unten? Ist er in der Mitte? Muss man auf einen Button klicken, dass er erstmal aufklappt? In einem existierenden System, was wir uns angeschaut haben, war es zum Beispiel so, ganz oben auf der Seite stand dann ein riesengroßer grüner Haken, Stimme erfolgreich abgegeben, Sie können sich jetzt ausloggen und dann musste man noch zusätzlich auf so einen kleinen Button drücken, dass das aufklappt, dass man den QR-Code generiert, damit er überprüft wird.
War das gut?
Finde nicht, denn allein durch diese Kleinigkeiten, grüner Haken oben, der signalisiert dem Nutzer erstmal, okay,
bis
alles
fertig,
in Ordnung,
alles
fertig,
gut,
kannst,
und
kannst Fenster schließen.
Genau, ja.
Genau. Und eine Kleinigkeit, die wir da zum Beispiel gemacht haben, war einfach mal die Reihenfolge zu verändern, zu schauen, okay, wir machen nicht diesen grünen Haken nach oben, sondern wir sagen, Stimme erfolgreich abgegeben, aber jetzt bitte noch überprüfen, ob sie auch korrekt abgegeben wurde. Und durch diese kleine Änderung und noch ein paar andere Usability-Improvements, die wir gemacht haben in der Studie, konnten wir die Rate, in der die Stimme überprüft wird, deutlich erhöhen.
Genau, da hatten die Leute dann einfach noch Interesse, Lust, sie wussten, ich bin noch im Prozess.
Genau, richtig, jawohl.
Jetzt kriege ich mein Feedback, deine Stimme ist angekommen, das ist ja ganz wunderbar. Aber wenn jetzt plötzlich eine Rückmeldung käme, deine Stimme kam nicht an, weil vielleicht mein System gehackt wurde.
Dann muss natürlich auch irgendwie was danach passieren. Denn okay, wir haben jetzt im ersten Schritt die Stimme überprüft. Wir stellen fest, okay, da stimmt irgendwie was nicht. Wäre dann ziemlich blöd, wenn dann Ende wäre vom Prozess. Dann sitzt der Wähler da oder die Wählerin sitzt dann da und merkt, okay, meine Stimme ist jetzt gar nicht so, wie ich sie abgegeben habe. Und was passiert jetzt? Genau, dann Vertrauen geht runter. Das wollen wir uns alles gar nicht ausmalen. Deswegen muss es dann auch Prozesse geben, wie man zuverlässig die Wahlorganisatoren über diesen Fehler aufklären kann. Ich glaube, da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden, okay, wer ist die Zielgruppe so? Man könnte jetzt sagen, okay, für jemanden, der nur daheim sitzt und keine Lust hat, ins Wahllokal zu gehen, der könnte dann, wenn er so einen Fehler bemerkt, könnte einen Screenshot machen, könnte mit dem Screenshot oder könnte es auch offen lassen auf dem Handy ins Wahllokal gehen und sich da beschweren und die Leute informieren. Und das stimmt, das könnte man machen. Aber Online-Wahlen sind ja nicht zuletzt auch ein Mittel, um Leuten die Möglichkeit an der Wahl teilzunehmen zu geben, die eben nicht zum Wahllokal gehen können. Zum Beispiel Auslandsbürgerinnen oder Leute mit Beeinträchtigungen, die eben nicht mal einfach so ins Wahllokal gehen können. Diese Leute brauchen ja auch irgendwie eine Möglichkeit, zuverlässig zu melden. Pass auf, da stimmt irgendwie was nicht mit meiner Stimme.
Also WhatsApp wird es nicht sein.
WhatsApp wird es nicht sein. Das stimmt. Wir haben uns da in Kooperation mit Kollegen aus der Schweiz, haben wir uns einen Mechanismus überlegt, der auf die Prinzipien von dem Return-Code-Ansatz basiert. Heißt, um etwas zu melden, muss man zunächst mal einen Code eingeben, den man vorher auf einem sicheren Kanal erhalten hat. Also bei der Online-Wahl ist es auch nicht komplett online, sondern man ist immer noch auf Informationen angewiesen, die über einen sicheren Kanal erstmal zu mir gelangen, wie zum Beispiel die Anmeldedaten. Und für das Meldeverfahren haben wir uns überlegt, man bekommt per Post, per sicheren Kanal, bekommt man eine Information, die ein potenzieller Angreifer nicht weiß, weil dieser potenzielle Angreifer,
der kann meinen Brief nicht lesen.
Korrekt, genau. Und jetzt gebe ich diesen Code auf der Meldeseite an. Das ist dann auch ein externes System von dem Wahlsystem, weil wir wollen halt nicht das ganze Vertrauen in ein System legen, sondern möglichst verteilt verschiedene Aktoren, präferiert auch von irgendwelchen Instanzen, denen man vertraut, also zum Beispiel OSZE oder je nach Wahl halt eine vertrauenswürdige Instanz. Und dieses Meldesystem muss mir dann die Eingabe von dem Code auch quittieren mit einem anderen Code.
Verstehe, das klingt sehr sicher, also klingt sehr vertrauenswürdig.
Freut mich, das ist schon mal gut, dass wir dich überzeugen. Die Annahme von diesem Ansatz ist, der Wähler oder die Wählerin weiß, die Meldung wurde erfolgreich im System registriert,
genau,
weil dieser Code zurückkommt. Denn der Angreifer kann diesen Code ja nicht wissen.
Genau.
Und dann hat, weiß ich nicht, der Wähler, der irgendwo in Brasilien sitzt, im Ausland, der nicht zur Botschaft gehen kann oder der nicht zum Wahlamt gehen kann, hat dann trotzdem den Nachweis, okay, ich habe gewählt, da hat irgendwie was nicht gestimmt, ich kann mich aber nicht vor Ort beschweren, aber ich weiß, da wird sich jemand drum kümmern, weil ich diesen Beweis habe, nämlich diesen Code, der mir zurückgegeben wurde.
Jetzt frage ich aber nochmal ganz einfach, ich werde ja dann wahrscheinlich nicht sofort eine Meldung bekommen, hey, du kannst deine Stimme nochmal abgeben, weil durch einen technischen Fehler war sie nicht gezählt worden. Dann wäre ja meine Stimme weg.
Das ist richtig. An dieser Stelle muss ich auch ganz klar sagen, wir designen hier nicht das perfekte System, das auf alle Eventualitäten zugeschnitten ist, sondern wir testen Ansätze, um Teilprobleme zu lösen. Wie das dann im Endeffekt gelöst wird, wenn ein Fehler festgestellt wird, liegt auch wieder bei den Wahlorganisatoren. Ich kann ein Beispiel machen, zum Beispiel in Estland ist es so, da wird gesagt, okay, wenn deine Stimme nicht stimmt, dann wähl einfach nochmal. Die haben sogenanntes Vote-Updating.
Ah, super, genau.
Dann kann man einfach so lange wählen, bis es irgendwann stimmt.
Perfekt, klingt gut.
Müssen aber wieder die Wahlverantwortlichen entscheiden. Und ich kann schon mal spoilern, hier in Deutschland steht das eher nicht so zur Diskussion, dass das gemacht wird, weil hier halt sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass man sagt, okay, der Prozess der Stimmabgabe ist ein sehr ernster Prozess und wir wollen nicht, dass man den einfach so ändert, weil ein anderer Gedanke wäre zum Beispiel, okay, jemand gibt recht früh am Anfang der Wahlperiode seine Stimme ab, dann gibt es die Hochrechnungen und man merkt, oh, meine Partei, die schafft nicht mal die 5%-Hürde, dann wechsle ich jetzt nochmal und wähle irgendwie strategisch anders. Das will man hier vermeiden, dass es wirklich ein einmaliges Commitment zu der Stimme ist, die Ernsthaftigkeit des Prozesses betont wird.
Aber ich sehe schon, es gibt immer eine Diskrepanz zwischen Sicherheit und Usability.
Das ist richtig.
Und in diesem Spannungsfeld arbeitest du.
Genau in diesem Spannungsfeld arbeite ich, weil ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, es gibt super sichere Systeme, die sind aber nicht so nutzbar. Ich habe jetzt vorhin ja von dem estnischen Ansatz erzählt und von dem Schweizer Ansatz, hat ganz kurz angeschnitten. Es gibt noch andere Ansätze für diese individuelle Verifizierbarkeit. Die sind aber teilweise so kompliziert, dass die nicht richtig benutzt werden, dass die teilweise auch gar nicht benutzt werden, weil die Leute einfach nicht verstehen, was sie da machen sollen. Das heißt auch wieder, okay, die Informatiker, die Kryptografen können sich super tolle Systeme überlegen, die viele Sicherheitsfragen beantworten. Aber wenn die Nutzer am Ende diese Systeme nicht nutzen können oder wollen, dann bringen uns die tollen Sicherheitsgarantien dieser Ansätze auch nicht viel.
Wie schwierig ist es denn, Verschlüsselungen, kryptografisches Wissen für den Enduser verständlich zu machen, für Verständnis zu werben? Wir müssen dir jetzt per Post dieses Zertifikat zusenden. Wir müssen es. Könnt ihr da in die Kommunikation gehen? Könnt ihr dafür Verständnis werben?
Ist schwierig, ist ein schwieriger Prozess. Was wir machen, ist, dass wir oft Analogien ziehen zu existierenden Praktiken. Also zum Beispiel das, was ich am Anfang erzählt hatte, dass man bei der Präsenzwahl einfach ins Wahllokal gehen kann und das überprüfen kann. Wir versuchen dann so Analogien zu ziehen und sagen, okay, es ist sehr wichtig, dass du deine Stimme überprüfst, denn bei der Online-Wahl gibt es nicht diese Wahlbeobachter, die neben der Urne stehen und draufschauen, dass alles mit rechten Mitteln zugeht. Ich muss dazu sagen, es ist auch nicht verpflichtend, die Stimme zu überprüfen, sondern es ist ein optionaler Schritt. Aber umso mehr Leute es machen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass, falls etwas nicht stimmt, dass es dann auch auffällt.
Habt ihr in euren User-Studien feststellen können, ob die Menschen große Lust haben zu überprüfen? Wahrscheinlich schon, denn das ist ja eine Studiensituation und da haben sie ohnehin Zeit, das zu machen. Glaubst du, dass sich das dann auch in der Realität umsetzen wird?
Ist ein guter Punkt. Ich glaube, das ist ein Punkt, der bei allen Nutzerstudien irgendwie so eine gewisse Limitation ist. Es ist ein Studiensetting, heißt, die Leute verhalten sich nicht immer so wie in echt. Meistens bekommen die Leute auch Geld für die Teilnahme, heißt, da ist ein anderes Incentive auch einfach da. Andererseits könnte man argumentieren, okay, vielleicht nehmen die Leute das nicht so ernst, weil es nur eine Studie ist. Aber
ja,
wenn es
genau
um eigene Stimme geht, machen sie es vielleicht eher.
Und wenn es wirklich um eine Wahl geht und um eine Wahl, bei der es um was geht.
Richtig.
Wir haben ja jetzt am Sonntag in Baden-Württemberg gesehen, da hat nicht viel gefehlt und da sind wirklich die Differenzen nicht groß. Also da muss man schon sagen, jede Stimme zählt.
Das ist richtig, ja. Genau, das ist eine grundlegende Limitation, die wir einfach haben. Wir versuchen das ein bisschen auszugleichen, indem wir wirklich für jede Studie eine Persona schaffen, ein Szenario schaffen, wo wir sagen, okay, die Leute bekommen eine Rollenkarte, da steht dann drauf, stellen Sie sich vor, Sie heißen Chris Musterperson, Sie wohnen in Baden-Württemberg, am Wochenende sind Wahlen, Sie wollen für diese Partei abstimmen, Sie haben sich im Vorfeld sehr informiert und sind sehr engagiert, dass Ihre Stimme auch wirklich ankommt. Das heißt, wir versuchen Sie mit dieser Rollenkarte so in den Modus der Realität zu versetzen, aber ganz garantieren kann man das einfach nicht, das ist einfach nicht möglich.
Aber trotzdem ist es spannend, sich dann auch in so eine eigene, andere Identifikation hineinzuversetzen und entsprechend zu agieren. Kann sich dann da jeder melden? Kann da jeder bei Sikuso anrufen und sagen, ich hätte Lust, dabei zu sein?
An der Stelle kann ich vielleicht ein bisschen Werbung machen. Ist nicht unbedingt für Sikuso selbst, aber wir haben das Bürgerpanel vor kurzem ins Leben gerufen. Das ist ein Panel, wo sich wirklich jeder Bürger anmelden kann für die Teilnahme an Studien, an meinen Studien, aber auch ganz viele anderen Studien zu Phishing oder zur Sicherheit von Passwörtern oder zu Wahlen allgemein, zum Verständnis von Wahlen. Da kann sich wirklich jeder anmelden. Das ist das Äquivalent zum KD2-Lab. Also ich nehme an, hier werden einige Studierende auch zuhören. KD2-Lab ist auch ein Lab, das Studien durchführt, wo sich aber nur Studierende anmelden können, wo dann auch Studien mit Studierenden durchgeführt werden. Und wir haben uns gedacht, okay, wir wollen halt nicht in allen unseren Papern die Limitation haben. Da haben halt nur Studierende mitgemacht. Wie aussagekräftig ist das wirklich? Deswegen haben wir ein Panel gemacht für Bürgerinnen und Bürger.
Und außer dem Wissen, ein entscheidendes kleines Teilchen der Forschung zu sein, gibt's dafür Butterbrezel und Kaffee?
Nein, es wird natürlich auch entlohnt. Ich kann dir jetzt gerade aus dem Kopf nicht sagen, wie viel sie bekommen, aber es ist auf jeden Fall deutlich über Mindestlohn. Das heißt, es wird auch ein Incentive geschaffen, dass die Leute auch wirklich teilnehmen und das Ganze ernst nehmen, dass sie jetzt nicht einfach nur wie in anderen Online-Portalen das wirklich als Job machen, dass sie sagen, okay, ich klicke mich hier so schnell wie möglich durch die Studien durch, um möglichst viele Studien abzuschließen. Sondern wir sagen, okay, wir zahlen lieber ein bisschen mehr, aber dafür wollen wir von den Leuten auch wirklich, dass sie sich ernsthaft damit beschäftigen, ernsthaft dran teilnehmen und sich wirklich Gedanken machen, was sie da tun.
Bürgerpanel heißt es. Auf welcher Webseite finde ich das?
Auf Wir forschen digital.
Wir forschen digital. Also reinschauen in die Webseite. Wir forschen digital. Jetzt sagen ja viele Experten, Online-Wahlen seien grundsätzlich riskant und deshalb müsst ihr da forschen. Teilst du diese Skepsis?
Ja, ich denke schon. Also ich kann dir jetzt nicht genau sagen, in welcher Art und Weise das riskant ist, weil ich mich nicht damit beschäftige, wie kann man jetzt Angriff A oder Angriff B genau umsetzen, welches Hintertürchen im Code muss man ausnutzen. Das ist nicht mein Forschungsbereich, aber allgemein, man bekommt ja einfach mit, was in der Welt so passiert. Desinformationskampagnen, Einflussnahme in Wahlen ist ja nichts Neues. Von daher ist, glaube ich, der Gedankengang hinzu, okay, wenn wir Online-Wahlen haben, da könnte es schon passieren, dass da irgendwelche Aktoren mit bösen Intentionen versuchen zu interferieren, könnte schon gut sein. Umso wichtiger ist es halt, zum einen, dass es erstmal Systeme gibt, die den Wählenden Möglichkeiten geben, Auffälligkeiten zu bemerken und zum anderen, dass die Wählenden auch diese Systeme nutzen können und verstehen, wie sie funktionieren.
Jetzt mache ich die Werbung in eigener Sache. Cyberangriffe, wie können sie aussehen und wie kann man sich erfolgreich dagegen wehren? Auch da in unserem Podcast nachgefragt, wissen, wie es läuft, einfach mal reinhören. Da hatten wir auch schon sehr spannende Gespräche. Die Angreifenden wollen uns jetzt im Moment gerade mal nicht weiter interessieren, denn du kümmerst dich ja auch darum, dass alle Menschen, die elektronisch wählen wollen, eine Akzeptanz dafür haben, das sicher zu tun und überprüfbar zu tun. Hat das Ganze denn auch demokratische Vorteile?
Ja, ich würde schon sagen, denn durch die Möglichkeit von daheim abzustimmen, ist die Teilnahme halt einfacher geworden. Das war das große Argument für die Briefwahlen auch, dass man halt eben nicht zur Peak Hour irgendwie sonntags mittags ins Wahllokal gehen muss und im Zweifel noch anstehen muss. Ich meine, zum Glück haben wir nicht Zustände wie in den USA, wo man stundenlang vor der Wahlurne steht, bis man drankommt. wo du mir eben auch von der Landtagswahl oder Kommunalwahl erzählt hast, wo es ein bisschen länger gedauert hat.
Ja, weil jeder noch im Wahllokal panaschiert hat. Und ich dachte, was machst du da drin? Komm raus.
Das Problem hätte man zum Beispiel nicht. Online gibt es keine Warteschlange so. Da kann jeder wählen, wann er möchte, wann er oder sie möchte. Davon abgesehen hat sich zumindest in Estland gezeigt, kurz nach der Einführung von Online-Wahlen ging die Wahlbeteiligung ein bisschen hoch, danach ging sie wieder runter. Aber diese Einführung von Online-Wahlen hat auch wahrscheinlich einfach so einen Novelty-Effekt gehabt, dass die Leute erstmal geguckt haben, okay, da ist was Neues, probier das jetzt und mach's mal, nehme mal dran teil. Also ich sehe das eigentlich grundsätzlich sehr positiv. Umso mehr Wahlkanäle es gibt, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir die verschiedenen Demografien erreichen. Ganz wichtig zu erwähnen, weil ich glaube, das ist eine Frage, die viele Leute irgendwie haben, ist es dann ausschließlich online oder ist das ein zusätzlicher Wahlkanal?
Ja, gute Frage.
Ich muss da ganz klar sagen, es ist immer ein zusätzlicher Wahlkanal. Ich würde nicht sagen, man darf jetzt nur noch online wählen. Denn
dann würde ich wieder einen Personenkreis ausschließen.
Richtig. Also ich glaube, wir würden das gut hinkriegen, aber jemand, der jetzt 80 plus ist, ich weiß nicht, wie fit der digital notwendigerweise ist oder ob diese Person auch das überhaupt möchte. Ich zum Beispiel, ich gehe auch gerne ins Wahllokal einfach persönlich, weil ich finde, es ist ein wichtiger Prozess, wo man auch einfach an der Demokratie aktiv teilnimmt. Und
auf dem Dorf, das kann ich dir sagen, ich komme vom Dorf, da ist es noch ein gesellschaftlicher Akt.
Ja, das glaube ich.
Da trifft man sich noch und erzählt und alle wandern dahin.
Ja, und das fände ich einfach schade, wenn man das so wegnimmt und sagt, alle müssen jetzt am PC wählen oder so.
Auf jeden Fall. Einfach ein ganz, ganz wichtiges zusätzliches Feature, das auch für mehr Demokratie sorgt. Demokratische Prozesse werden gestärkt durch das elektronische Wählen. Könnte man denn sagen, Wahlen werden insgesamt partizipativer? Könnten wir die Wahlbeteiligung steigern?
Zumindest am Anfang. Wenn Online-Wahlen eingeführt werden, hat man festgestellt, dass zuerst mal die Wahlbeteiligung sich ein bisschen steigert. Das pendelt sich danach auch wieder ein. Aber prinzipiell ist es schon so, dass durch Online-Wahlen wird das Wählen an sich einfacher. Das heißt, vielleicht die Schwelle zu wählen ist auch geringer. Mehr Wählende nehmen an den Wahlen erstmal teil. Und wenn man sich das Modell Schweiz anschaut, die haben ja auch viel mehr Wahlen als wir. Die haben ja ständig Volksbescheide und auch allgemein mehr Wahlen. Das ist mit Online-Wahlen natürlich einfacher zu realisieren.
Klar, sonst werden die Bürgerinnen und Bürger vielleicht auch irgendwann müde und denken, schon wieder.
Das stimmt, das hat man tatsächlich auch in der Schweiz festgestellt. Da ist die Wahlbeteiligung geringer als bei uns.
Mhm.
Und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass sie einfach häufiger wählen und dann nur an den Wahlen teilnehmen, die sie halt irgendwie persönlich belangen.
Jetzt hättet ihr ja über die elektronischen Wahlen die Möglichkeit, den Wahlzettel, wie wir ihn haptisch haben, auch ein bisschen anders zu gestalten. Es ist ja nun die Frage, ist es denn wirklich so toll, diese großen Kreise und der Text dazwischen oder bei der Kommunalwahl diese Faltwerke, die wir da immer haben, kann man das schöner, besser gestalten?
Also an den grundsätzlichen Dingen ändern wir nichts. Das grundsätzliche Wahlerlebnis sollte gleich sein zwischen allen Wahlformen. Deswegen hat man ja auch bei der Briefwahl genau denselben Wahlzettel wie den man auch im Wahllokal hat.
Das heißt, da darf keine Manipulation stattfinden. Einmal entschieden, so sieht's aus, so muss es dann auch bleiben.
Genau, richtig, ja. Drumherum, das Design des Wahlsystems kann natürlich angepasst werden. Da gibt es dann auch Unterschiede, je nachdem, welcher Hersteller, wie das dann aussieht. Aber der Wahlzettel selbst, der sollte genauso sein wie bei der Präsenzwahl oder bei der Briefwahl.
Wo ist es hübscher, in Estland oder in der Schweiz?
Ganz andere Ansätze. Ich will mir keine Feinde machen, weder in Estland noch in der Schweiz. Ich enthalte mich.
Gute Antwort. Wird Wählen billiger durch das elektronische Voten?
Ist eine spannende Frage. Hängt, denke ich, auch davon ab, welchen Ansatz man wählt, je nachdem, wie man das halt designt. Also wenn es nur einen einzigen Server gibt, es gibt auch keine Verifizierbarkeit, sondern einfach ein Blackbox-System, man klickt was an und ist fertig. Das wollen wir nicht, nee. Dann wäre es billiger, auf jeden Fall. Anders, wenn du mehrere Server brauchst, musst du natürlich die entsprechende Serverinfrastruktur haben. Du brauchst die Betreibenden von den Servern, die Mitarbeitenden von den Servern, die dann auch Kosten verursachen. Ich persönlich würde denken, wahrscheinlich schon ist es auf die lange Sicht günstiger, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Kosten, die man erstmal hat, um diese Infrastruktur aufzubauen, erstmal dann doch nicht gering sind. Aber das kommt auch ganz aufs Wahlformat an. Also wenn du jetzt eine Wahl hast, die einmal alle 5 Jahre ist oder alle 4 Jahre ist, dann muss man sich überlegen, ist es jetzt wirtschaftlich, eine komplette neue Infrastruktur aufzubauen? Wenn du aber allerdings eine Wahl hast, die wie in der Schweiz mehrmals im Jahr ist, dann macht das vielleicht schon mehr Sinn, so eine Infrastruktur aufzubauen. Also da muss man wirklich auf Fallebene entscheiden. Da kann man nicht einfach so ganz objektiv sagen, okay, das ist immer so oder immer so, sondern muss halt wirklich für jede Wahl individuell prüfen, was macht hier am meisten Sinn.
Und die Zettel mit den Umschlägen muss ich hier aber ohnehin vorhalten. Denn es kann ja nicht sein, dass ein Bürger ins Wahllokal kommt und wir dann sagen, oh sorry, Zettel sind aus, wir haben gedacht, ihr geht alle elektronisch wählen.
Stimmt, da muss man auf jeden Fall auch vorbereitet sein und hat die Kosten, die Produktionskosten für die Präsenzwahl hat man immer, das stimmt.
Gibt es denn noch offene Forschungsfragen zum Thema E-Voting?
Na klar.
Erzähl.
Da gibt es ganz verschiedene. Also mein Forschungsbereich beschäftigt sich mit der Usability, aber ein zweiter Bereich ist auch die Erkennung von Manipulationen. Also nehmen wir an, es gibt jemanden, der versucht, die Wahlen zu manipulieren. Wie macht er das? Wie ist es für die Wählenden feststellbar? Und wie kann man die Wählenden unterstützen dabei, dass sie das zuverlässiger erkennen und melden? Das kommt dann auch immer ganz darauf an, welches System schaut man sich an. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie so eine Manipulation aussieht. Ich mache wieder die zwei Beispiele, Estland und Schweiz. In dem estnischen System würde zum Beispiel am Ende, könnte man sich vorstellen, es gibt keinen QR-Code. Man kann einfach nicht die Stimme überprüfen. Bei dem Schweizer System, da bekommt man vom Wahlsystem Codes zurück, die halt die richtige Stimmabgabe zeigen. Dann stimmt auf einmal so ein Code nicht. Und dann gilt es halt da zu untersuchen, okay, welche Manipulationsform wird wie gut erkannt? Wie können wir die Systeme anpassen, damit es vielleicht besser erkannt wird oder damit es gar nicht mehr stattfinden kann, dieser Angriff? Damit beschäftige ich mich.
Wenn du ein perfektes Wahlsystem designen könntest, wie würde das aussehen?
Ich hätte gern ein Wahlsystem, das nicht auf zwei Geräte angewiesen ist. Also ich glaube, ich würde eher in die Richtung von dem Schweizer Ansatz gehen, dass man nicht unbedingt ein zweites Gerät braucht, um die Stimme zu überprüfen, sondern dass das in einem Prozess gelöst wird, sprich auch wieder über den sicheren Kanal, bekomme ich irgendwelche Informationen, die mir das System auch geben muss, um zu überprüfen, ob da alles gestimmt hat. Was auch wichtig ist, ist, dass man das Vertrauen nicht in eine einzelne Instanz setzt, dass man nicht sagt, okay, es gibt jetzt diesen einen Server, der betrieben wird von dieser einen Organisation und ich muss mein ganzes Vertrauen da reinsetzen, dass die ehrlich arbeiten, sondern ich fände es gut, wenn das ein verteiltes System ist, dass die Server und die Betreibenden miteinander arbeiten müssen. Sie müssen sich einig sein über die Informationen, die sie den Wählenden zurückgeben. Denn dann haben wir auch wieder dieses Vier-Augen-Prinzip. Sowas finde ich wichtig für das Wahlsystem. Was auch sehr wichtig ist, ist, dass es so einfach zu verstehen ist, dass man es beim ersten Wählen schon gut hinbekommt, dass man nicht üben muss, bis man das irgendwie versteht. Und ich glaube, das lässt sich fast nicht durch das System selbst regeln, sondern nur über die begleitenden Unterlagen. Heißt, wenn ich meine Wahlunterlagen bekomme, muss da auch irgendeine Art von Anleitung dabei sein, die wirklich alle Fälle abdeckt, die den Wähler Schritt für Schritt durch den Prozess leitet. Denn es hat sich auch einfach in den Studien gezeigt, man kann nicht erwarten, dass die Wähler verstehen, okay, da fehlt jetzt irgendwie was, sondern die beschäftigen sich ja nicht beruflich damit. Deswegen ist es wichtig, dass wirklich Schritt für Schritt die Wählenden durch den Prozess geleitet werden und die Fälle vielleicht, wo man weiß, okay, da könnte irgendwie was schiefgehen, dass man da vielleicht nochmal explizit Hinweise hinpackt, dass man sagt, okay, da schaust du jetzt bitte nochmal besonders genau hin, um den Wählenden halt möglichst viel Unterstützung zu bieten.
Ja, ich hätte ja von mir aus auch nie gedacht, dass ich überprüfen sollte, ob meine Stimme tatsächlich angekommen ist und korrekt gezählt wird. Ein ganz neuer wichtiger Gedanke, den du mir heute mitgegeben hast. Danke, dass du daran arbeitest, unsere Wahlen sicherer, komfortabler zu machen. Danke, dass du dafür an einem großen Stück Demokratie weiterarbeitest. Das ist unglaublich wichtig, gerade heute. Danke, Tobias Hild, fürs Mitnehmen in diese wunderbare und manchmal verwirrende Welt des elektronischen Wählens. Und wenn ihr jetzt ein bisschen beruhigter seid, ein bisschen neugieriger seid oder einfach nur froh seid, dass eure Stimme nicht von einem Kühlschrank gehackt werden kann, haben wir unser Ziel erreicht. Und danke fürs Zuhören. Bleibt kritisch und bleibt neugierig und klickt euch gerne wieder rein, wenn wir das nächste Mal fragen. Wie läuft's eigentlich wirklich? Danke, Tobias.
Danke für die Einladung.
Na? Nachgefragt, ein Podcast der Gesamtkommunikation des Karlsruher Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.